Also es passiert tatsächlich immer wieder, dass mich so Männer anschreiben. Es sind immer Männer, Zeitleser, die mich anschreiben und sagen, ja, also ich bin politisch überhaupt nicht irgendwie ihrer Meinung. Also weißt du, die bezeichnen sich dann selber als weiße alte Männer oder als konservative Männer oder so. Und dann sagen sie aber, sie mögen meine Grafiken total gerne. Und sie denken da auch drüber nach. Und ab und zu, wenn sie diese Grafiken dann sehen, denken sie auch, naja, da hat sie ja doch einen Punkt, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fix und 40, eurem Lieblingspodcast. Heute mit eurer Lieblingspodcasterin, nämlich Katja Berlin. Hallo Katja.
Ich dachte gerade, du meinst dich, das wäre noch viel geiler. Lieblingspodcast mit eurer Lieblingspodcasterin Gunda Windmüller. Und mit Katja, hallo. Mit unserer Lieblingspodcasterin.
Ja, stimmt. So wird's rund.
Mindestens.
Ja, aber du bist ja quasi heute in der Doppelfunktion da, als Podcasterin und als Gästin.
Ja, genau, ich interviewe mich heute mal selbst.
Du bist Lieblingsgästin und Lieblingspodcasterin von allen. Und deswegen hast du jetzt auch, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gemacht? Ist ja auch egal, die große Ehre, die Fragen, unsere Gästinnenfrage zu beantworten, nämlich, was machen die 40er besser als die 30er, liebe Katja?
Alles. Ich glaube, wir haben die aber schon mal beantwortet in irgendwie einer der ersten Folgen.
Stimmt, aber vielleicht braucht es ein Update.
Ah ja. Naja, ich glaube, ich sage das, was alle hier immer sagen. Man ist irgendwie entspannter, mehr weiß ich. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Da kann ich jetzt auch nichts Neues mehr zufügen.
Nee, ich nehme das auch so hin. Ich bin Ü40, aber...
Ja.
Ich muss einfach so schon lachen.
Aber ich bin heute an einem Werktag total verkatert, sodass ich echt nichts Kreatives sagen kann. Tut mir leid. Also ich führe manchmal einfach noch ein U20-Leben ab und zu.
Okay, dann wissen wir jetzt alle, was du gestern gemacht hast, aber wie sah deine letzte Woche aus? Warst du erwachsen?
Ja, pass auf, mir ist aufgefallen, das ist, ach so, vielleicht die Frage, was machen die 40er schlechter als die 30er? Ja, es tut mir echt jetzt doch immer viel weh. Also, weißt du, so einmal schlecht gelegen, so in der Nacht, so habe ich so 3 Tage verspannten Nacken und so und einmal irgendwie 5 Minuten länger Sport gemacht, habe ich gleich wieder irgendwie Wadenschmerzen. Also ich finde, diese körperlichen Schmerzen, die nehmen leider zu, muss ich sagen. Und das hatte ich letzte Woche ziemlich viel, also Verspannung. Ich glaube auch so der Stress, der setzt sich bei mir auch immer schnell ab und dann habe ich mich wirklich uralt gefühlt. Also ja, mindestens 150 Jahre, sehr erwachsen letzte Woche. Ja, genau, du hast es ja schon gesagt. Es geht heute nur um mich. Ich rede am liebsten über mich. Nee, genau, es geht ja um mein neues Buch, darüber wollen wir heute sprechen. Und deswegen vielleicht nochmal vorab, wie ihr wisst, schalten wir ja keine Werbung für unseren Podcast. Und ich hoffe, ihr wisst es auch zu schätzen. Ich höre ja immer total gerne Podcasts, wenn ich so Cardio-Training mache und hasse ja nichts mehr, als wenn du gerade irgendwie auf einer Rudermaschine bist und dann musst du dir irgendwie 5 Minuten wirklich super langweilige Podcast-Werbung in diesem Podcast anhören, den du ja beim Sport hörst und kannst halt nicht ausmachen. Das habt ihr hier nicht. Ihr könnt diese Folgen immer schön ohne Werbung hören. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Geld, um den Podcast zu machen. Und deswegen bieten wir ja Steady-Mitgliedschaften an, also dass ihr da uns unterstützen könnt. Das geht ja schon los mit 5 € im Monat und ihr bekommt dafür nicht nur keine Werbung, ihr bekommt dafür auch eine kostenlose, exklusive Folge jeden Monat von uns zu hören. Und wir verlosen ja auch immer wieder was unter allen, die uns auf Steady unterstützen. So auch dieses Mal, weil wir heute über mein neues Buch sprechen wollen und über meine Zeitkolumne, verlose ich natürlich was sonst. Ein signiertes Buch, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, heißt es. Und ich verlose das unter allen, die uns bei Steady unterstützen. Schreibt uns, wenn ihr das in die Verlosung sozusagen mit aufgenommen werden wollt, schreibt uns eine E-Mail an mail@fixund40.de, sagt einfach so, ich will an der Verlosung teilnehmen und dann kommt ihr in den Pott und ich ziehe innerhalb der nächsten 10 Tage nach Erscheinen dieser Folge und genau, dann verkünden wir das wahrscheinlich auch wieder auch auf Instagram, wer da gewonnen hat und es lohnt sich halt so.
Sehr schön. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir standardmäßig weiter vor. Ich stelle dich nämlich vor, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig nötig ist. Deine Torten muss man auch, glaube ich, nicht vorstellen. Das liebe ich immer so, wenn ich mit Plaudern aus dem Nähkästchen, wenn man mit Katja unterwegs ist. Wir waren letzte Woche auf so einer Podcast-Veranstaltung und dann fragte uns jemand so, und was ist so euer Background mit dem Podcast? Und ich so, kennen Sie die Torten aus der Zeit? Ja, klar. Konnte ich einfach nur auf Katja zeigen. So, oh, ich liebe das.
Also früher anders. Da muss ich immer sehr explizit erklären, was ich vom Beruf mache. Das war mal kompliziert, aber mittlerweile ist es echt ein bisschen einfacher geworden. Mittlerweile.
Sehr schön. Also, wie ihr wisst, Katja ist einfach die Spezialistin für sonderbare Grafiken und wird mittlerweile wirklich, daran merkt man auch den Status deiner Bekanntheit, wie Leute schon versuchen, dich auch andere Medien zu kopieren, aber du bist einfach unverwechselbar und triffst die Dinge mit dem Nagel auf den Kopf. Und jetzt ist also dein neues Buch heraus, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Ein Best-of deiner Torten der Wahrheit und natürlich ein wunderbarer Anlass, mit dir über die Torten zu sprechen. Katja,
yay.
Ich liebe deine Torten. Mich stört nur eine Sache. Sie haben keine Kalorien.
Ich wusste, dass du das sagst. Ich vielleicht mal als Hintergrund, ja, ich habe dir das irgendwann mal erzählt, dass ich das irgendwie fast schon ein bisschen befremdlich finde, wie viele Leute mir immer schreiben, ich liebe deine Torten, Katja, vor allem, weil sie nicht dick machen. Und dann ist es so, da denke ich immer so, ja, also haben wir da alle irgendwie so eine Essstörung oder so, die sich dann da zeigt, ja, als wäre das irgendwie immer, also müsste man sowas immer dazu sagen bei Torte. Also es ist ja auch wirklich so, wenn man Torte isst, dass man immer sagt, ich gönne es mir jetzt mal oder sowas, ja, immer so dieses Kaloriending dazu mit reinnimmt. Ja, genau, sie haben keine Kalorien. Reine Geistesnahrung.
Ja, aber es witzig ist ja, wenn man Interviews mit dir liest, Menschen, also die, man kommt ja irgendwie nicht umhin scheinbar, dich ständig auf echte Torten anzusprechen. Und du wirst ja auch ganz oft nach deiner Lieblingstorte gefragt. Dabei vielleicht auch endlich mal zur Verkündigung, Katja mag vor allem Salziges und sie kann im Übrigen auch nicht backen.
Richtig.
Sorry.
Richtig, und es sind ja eigentlich auch, muss ich jetzt mal sagen, es sind ja auch eigentlich Kreisdiagramme und keine Tortendiagramme. Also für alle, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, müssen es eigentlich Kreise der Wahrheit heißen. Ja.
Ja, das kriegst du doch bestimmt auch oft zu hören. Entschuldigung, das sind Kreisdiagramme der Wahrheit. Nee, und die Wahrheit, das ist im Prinzip auch nicht.
Nee. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das
ist so gängig als Tortendiagramm. Aber Tortendiagramme sind eigentlich so dreidimensional. Also die sehen halt anders aus. Aber das hat sich so eingebürgert. Das weiß, glaube ich, bis auf irgendwie vielleicht noch 5 Mathelehrer oder so, bis weiß das niemand. Oder ich.
Gut. Ja, stimmt. Und ihr jetzt. Mehrwert-Podcast, ich sag's
absolut,
ja immer.
Absolut, unser Wissenschafts-Podcast.
Aber jetzt würde ich auch nochmal gerne einen Schritt zurück machen. Du hast es ja eben schon angesprochen, früher musstest du oftmals noch erklären, was du beruflich machst. Und ich meine, man muss ja auch sagen, ganz grundsätzlich ist ja auch Tortenmacherin, Kreisdiagrammmacherin, jetzt auch kein Job, mit dem man so weg von der Uni sofort Erfolg hat. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Torten der Wahrheit zu machen? Du hast ja eigentlich direkt nach der Uni als PR-Referentin gearbeitet.
Genau, ich habe Medienwissenschaft, so mit Schwerpunkt auf politische Kommunikation studiert und wollte eigentlich immer einen richtigen Job machen und hatte auch erst einen richtigen Job, und zwar als PR-Referentin. Und das war aber... Also ich habe bei einem Verband gearbeitet und vielleicht mal zur Erklärung, also Verbände sind so, verbinden sozusagen so das Schlechteste von Unternehmen mit dem Schlechtesten von Behörden. So. Und das war eine ganz gruselige Arbeitsatmosphäre, toxisch, würden die jungen Leute heutzutage sagen. Und da musste ich irgendwie eine Strategie wählen für mich, um damit fertig zu werden. Und meine Strategie, die ich da gewählt habe, da war ich so Mitte 20, war einfach Humor. Ja, ich habe halt einfach gemerkt, wenn du irgendwie eine Pointe draus machst, ja, dann entspannst du schon so ein bisschen, es entstresst dich und du distanzierst dich vielleicht von unangenehmen Situationen. Und das fiel irgendwie in eine Zeit, wo man ja anfing, ja, in einem größeren Rahmen oder mehr Leute so Humor im Internet zu teilen. Da habe ich mich dann 2008, glaube ich, auf Twitter angemeldet. Da war Twitter echt noch ein total netter Ort mit wirklich wenig Nutzern. Elon Musk hatte damals noch keinen Account zu der Zeit. Und ich habe dann angefangen, also unter dem Pseudonym Katja Berlin, deswegen auch der Name, ja, einfach so ein bisschen meine Büroerlebnisse pointiert, lustig irgendwie zu verarbeiten und habe da so ein kleines Publikum dann auch gefunden. Das war aber immer noch nicht irgendwie so, dass ich gedacht hätte, okay, das muss ich jetzt beruflich machen. Und dann rief mich ein alter Freund mal an und sagte, hier Katja, du bist doch witzig im Internet, lass uns doch mal zusammen lustige Webseite machen. Und der fand diese lustigen Pie-Charts, diese lustigen Tortendiagramme, die gab es ja schon im englischsprachigen Internet, die fand er total gut und meinte, das müssen wir mal auf Deutsch machen. Das gab es halt in Deutschland so noch nicht. Und dann haben wir diese Webseite gestartet und die Webseite ist dann recht schnell in einen Buchvertrag gemündet und dieses Buch hat sich dann überraschenderweise sensationell gut verkauft. Ich glaube, wir haben über 300.000 Exemplare verkauft und dann hatte ich...
Das ist der Wahnsinn.
Ja. Und dann hatte ich total überraschend... Ja, damit hätte auch, das hat, glaube ich, niemand gerechnet. Genau, dann hatte ich ja total überraschend auf einmal ein bisschen Geld mit diesem Buch verdient, womit auch niemand rechnet, der ein Buch rausbringt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und mit diesem Geld habe ich mir dann sozusagen meinen Wunschtraum erfüllt und habe meinen Job gekündigt. So, und dann habe ich zu mir gesagt, okay, jetzt hast du ein bisschen Freiraum, weil du ein bisschen finanziellen Spielraum hast und kannst in Ruhe irgendwie neuen richtigen Job suchen. Und dann, Gunnar, habe ich so eine Bewerbung nach der anderen geschrieben, total für total seriöse Jobs. Und mich hat niemand gewollt. Ich habe keine einzige Zusage bekommen und bekam parallel dazu halt immer weiter aber Buchverträge und habe dann mehr und mehr Bücher rausgebracht. Und es hat wirklich, ich glaube, 8 Bücher gedauert und irgendwie 100 Jobabsagen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe ja eigentlich jetzt schon einen neuen Job. Ich bin so ein bisschen unbemerkt für mich, ja, in dieses Humor-Ding reingeraten, ein bisschen aus der Not heraus geboren. Und ja, und diese Torten, die ich dabei also als Bücher rausgebracht habe, das war ja eher so Bürohumor oder so Alltagsbeobachtungen oder so. Und 2014 habe ich dann die Anfrage bekommen von der Zeit, ob ich diese Torten nicht auch irgendwie für politische Themen bei denen machen möchte. Und so fing das dann an. Mhm. So bin ich ins Tortenbusiness gekommen.
So bist du ins Tortenbusiness gekommen. Mhm. Ich würde nur gern nochmal nachlegen, nur mit einer Info für unsere ZuhörerInnen. 300.000, also verkaufte Bücher, so eine Debüt-Sachbuchautorin, das wird in der Regel, ist das eine Auflage, die erste Auflage von so 5.000 bis 15.000. Nur damit man es mal einordnen kann, was Katja da geleistet hat. Ist wirklich irre. Dann warst du also bei der Zeit und machst seitdem. Du hast mir mal erzählt, du hast, glaube ich, nur 2-mal in den 8,5 Jahren die Kolumne nicht geschrieben. Stimmt das?
Richtig. Einmal war ich im Krankenhaus und einmal hatte ich Corona. Und ansonsten habe ich wirklich seit 8,5 Jahren jede Woche abgeliefert. Das ist... ich will jetzt überhaupt nicht jammern auf sehr hohem Niveau, aber es ist dann auf Langstrecke so, dass ich dann auch denke, oh, jetzt mal so 6 Wochen lang nicht arbeiten wäre auch mal schön. Aber das macht mir ja total viel Spaß, deswegen nehme ich das auch gerne in Kauf. Aber bei Kolumnen ist es einfach so, da kannst du jetzt nicht irgendwie richtig Urlaub nehmen oder so.
Nee, und man kann ja auch schlecht auf Vorrat schreiben, weil du dich ja schon immer sehr zeitaktuell auch äußerst.
Ja. Ja, und außerdem, ist es ja auch so, ich muss sagen mal, Leute, macht doch so auf Vorrat und so. Aber es ist total anstrengend. Ich brauche ungefähr so 2 Tage für so diese Kolumne, weil das werden ja so 2-3 Grafiken jeweils irgendwie abgedruckt. Aber ich liefere dir noch mehr Ideen. Und da ist halt auch immer so viel Ausschuss dabei und so. Und dann bin ich auch wirklich erstmal wieder 3-4 Tage so platt. Ich könnte jetzt gar nicht so hintereinander noch viel mehr produzieren. Also das ist immer so ein Peak Kreativität und dann brauche ich wieder eine Pause, muss andere Sachen machen. Also jetzt so eine Woche ununterbrochen mir so Torten ausdenken, da würde mein Gehirn auch gar nicht mitmachen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hast du denn, also ich kann mir vorstellen, 8,5 Jahre, da ist man natürlich irgendwann mit einer gewissen Routine behaftet. Aber hast du jetzt immer noch manchmal Wochen, wo du denkst, oh Gott, heute reichen dieses Mal reichen die 2 Tage nicht, ich komme gar nicht zustande? Oder bist du so in einem Kreativitätsmodus oder hast du so eine Arbeitsstruktur, wie du daran gehst, dass du eigentlich nicht weißt, wenn ich mich jetzt halt 8 Stunden hinsetze, dann kommen auf jeden Fall ein paar Torten bei rum?
Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen Routine. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich extrem gut unter Druck funktioniere. Also es ist wirklich, es ist eigentlich total traurig, aber gib mir irgendwie eine Deadline, weißt du, und ich mache alles. Ich hätte eigentlich auch so Medizin studieren können oder so, weißt du, wo die Leute immer so auf Druck irgendwie richtig viel reinpauken mussten und so. Da wäre ich auch total gut. Das ist, glaube ich, so, ja, da ist sozusagen meine charakterliche Veranlagung ist ganz gut. Kapitalismusfreundlich.
Kolumnistinnenfreundlich einfach.
Ja, aber so einfach so auf Druck produzieren und raushauen. Ja, das kann ich.
Aber wie sieht das denn eigentlich genau aus? Also, wenn du dich hinsetzt, die Torte, sammelst du schon in der Woche so ein paar Ideen, was du in den Nachrichten gelesen hast, was du glaubst, was gerade so in der Luft liegt? Oder bist du ein visueller Mensch? Dudelst du rum? Machst du dir Skizzen? Wie läuft das ab?
Nee, ich denke total textlich. Also, die Grafik als solche, die ist ja auch wirklich zu vernachlässigen. Also, da geht es ja, eigentlich geht es ja um einen inhaltlichen Witz. Und diese grafische Darstellung ist nur so ein Beiwerk, ne? Weil ich bin ja jetzt auch keine Karikaturistin. Da ist es ja wirklich so, dass dann auch so das Bildliche noch eine große Rolle spielt. Und bei mir sind es eher so, ja, eher ein Konzept. Und ich denke tatsächlich nur in Texten oder in Wörtern. Ich denke nie in Bildern. Mhm. Und ich glaube, ich sammle natürlich, ich lese ja jeden Tag Online-Medien und mehrere und informiere mich, lese total viel. Ich lese ständig irgendwelche Artikel. Das heißt, ich nehme, glaube ich, sowieso einfach auch, weil ich vielleicht da ein interessierter Mensch bin und jetzt nicht nur wegen der Kolumne, nehme ich halt total viel Informationen auf und die sammle ich jetzt aber nicht so bewusst unter der Woche, weil da habe ich auch andere Sachen. Ich habe ja noch andere Arbeiten, die ich dann irgendwie mache, ne? Also das ist ja jetzt nicht mein einziger Job, aber ich glaube schon, dass es natürlich sich irgendwie so ein bisschen ansammelt und um dann unter Druck am Wochenende, das ist ja so meine Arbeitszeit, dann irgendwie in diesen Torten dann zu münden.
Aber wie hat sich denn überhaupt, also wie du das so vorhin beschrieben hast, dass du da so angefangen hast, so on the side, so ein bisschen zu twittern, wie hat sich denn deine Kreativität, weil das ist ja auch eine kreative Arbeit, so eine Zuspitzung über Humor und eine Verbindung von Humor und irgendwie drögen Verbandsbürosituationen. Bist du eher so zufällig in dieser kreative Arbeit gekommen und hast dann gemerkt, oh, das ist was ich kann und hast es dann weiterentwickelt? Oder wie kam das zustande? Wie hat sich deine Kreativität entwickelt?
Es ist ganz, ganz interessant, weil ich jetzt auch rückblickend, und vielleicht ist es auch so eine Sache dieses Älterwerdens, dass man jetzt irgendwie rückblickend ja Dinge erkennt, die man vorher nicht erkannt hat. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich halt auch immer total kreativ war, aber das nie richtig als jetzt irgendwie einen Skill von mir gesehen hätte, sondern das so als normal angesehen. Und ich hätte das auch zum Beispiel niemals irgendwie jobmäßig verfolgt, weil ich jetzt nie gedacht hätte, das ist jetzt eine Sache, mit der kann ich jetzt hier beruflich durchstarten oder so. Ich habe irgendwie ein oder zwei Theaterstücke geschrieben, so im Leistungskurs Deutsch. Und wir hatten auch so eine Aufführung im Abi-Jahrgang, den ich dann gemacht habe. Und ich habe einige solche Sachen gemacht und ja, das war aber nie irgendwas, was ich jetzt als ja wirklich ein wirkliches Talent von mir gesehen hätte. Das habe ich eher als ja so, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie so als normal gesehen. Und hätte ich nicht sozusagen so viel jetzt Erfolg damit gehabt, hätte ich das auch nicht weiter irgendwie verfolgt. Also das war nie mein Ziel und ich habe das irgendwie nie wirklich angestrebt, aber so rückblickend habe ich gesehen oder habe ich gemerkt, okay, das hat sich da schon irgendwie angebahnt und es ist eigentlich, ich habe eigentlich total das Glück, dass ich das jetzt halt auch beruflich ausleben kann und jetzt nicht irgendwie in einem Verband weiter Pressearbeit mache oder so. Also ja, da bin ich echt dankbar für.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Humoraspekt zu sprechen kommen. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass Humor für dich damals in dieser sehr düsteren oder ja seelenquälenden Situation einfach auch eine Art von Fluchtweg war oder eine Überlebensstrategie letzten Endes auch.
Ja.
Und das ist ja auch was ja dein Torten so innewohnt. Man guckt sich so eine Torte an, man liest sie durch und oftmals muss man ja erstmal lachen. Und dann kommt ja erst so der Moment, wo man denkt, oh Gott, ja, das stimmt leider. Es ist eigentlich gar nicht witzig. Wie wichtig ist Humor, um die Wahrheit zu verstehen?
Ich glaube, um sie zu verstehen, ist Humor gar nicht so wichtig. Mhm. Aber um die vielleicht zu verbreiten, also in dem Fall ist es natürlich meine Wahrheit, ne? Also muss man dazu sagen, das sind ja jetzt einfach meine persönlichen Kommentare. Aber wie Humor bei mir funktioniert, glaube ich, ganz oft, ist, dass ich ein total wütender Mensch bin. Also das ist leider so. Ich werde total wütend über Ungerechtigkeiten und das muss gar nicht mal mich betreffen. Und ich verwandle das, wenn ich Glück habe, das passiert nicht immer, aber so beruflich jetzt zumindest verwandle ich dann halt so meine Wut in Humor. Und das ist sozusagen, erstmal ist es halt gut für mich persönlich, weil das vielleicht ein bisschen gesünder ist, als immer nur wütend zu sein, dass ich das halt so kreativ verarbeiten kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch total wichtig, weil ich glaube, wir haben jetzt in so öffentlichen Debatten ganz viel Wut und Empörung. Und daran ist erstmal gar nicht so viel auszusetzen, weil ich glaube, Wut ist halt auch ein super Antriebsmotor. Wir hatten ja auch schon eine Folge über Wut und wütende Frauen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, niemand darf wütend sein, wir müssen alle irgendwie lieb sein. Aber wenn zu viel Wut und zu viel Empörung die Debatte beherrscht, dann verhärten sich halt auch voll die Fronten. Und dann ist es als Diskursgrundlage irgendwie zu wenig. Und ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass ich mit Humor da weiterkomme. Also es passiert tatsächlich immer wieder, dass mich so Männer anschreiben. Es sind immer Männer, Zeitleser, die mich anschreiben und sagen, ja, also ich bin politisch überhaupt nicht irgendwie ihrer Meinung. Also weißt du, die bezeichnen sich dann selber als weiße alte Männer oder als konservative Männer oder so. Und dann sagen sie aber, sie mögen meine Grafiken total gerne. Und sie denken da auch drüber nach. Und ab und zu, wenn sie diese Grafiken dann sehen, denken sie auch, naja, da hat sie ja doch einen Punkt, ne? Also, dass mein Herangehen mit Humor irgendwie die Leute mehr öffnet, als wenn ich jetzt so eine empörte Kolumne schreiben würde. Und deswegen würde ich sagen, ist Humor jetzt vielleicht nicht zur Wahrheitsfindung irgendwie unabdingbar, aber es ist eine total gute Möglichkeit, um in der öffentlichen Debatte noch auf ein paar offene Ohren zu stoßen. Mhm. Oder Augen.
Ja, vielleicht, weil da ja auch so die Knappheit der Form ja auch einfach so toll ist, ne? Also bevor ich jetzt jemandem auseinandersetze, warum die Quote wichtig ist, könnte ich ihm auch einfach oder der Person einfach eine deiner Torten hinhalten, die Frage, wer ist gegen Quotenfrau oder wer ist dagegen, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts bevorteilt werden, Quotenfrauen und Männer, also sofort irgendwie so darauf hinweist, worum geht's hier eigentlich? Ich muss jetzt gar nicht erklären, dass Kloten wirken. Guckt euch doch mal bitte an. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Spiegel, den du letzten Endes vorhältst. Der funktioniert ja schnell.
Natürlich, es ist erstmal eine ganz schnelle Pointe und ich glaube, deswegen funktionieren die auch ganz gut, weil die ja auch einfach gerne geteilt werden. Also ja. Leute, es ist wirklich auch, das ist ja einfach vor allem erscheinen die halt im Print, ne? Und die Leute fotografieren die echt ab und schicken die dann in ihre WhatsApp-Gruppen und so, das erzählen die mir halt immer wieder. Das ist halt auch voll so unseren Social Media und Internet-Gewohnheiten ja total entspricht, weil es einfach, weil man es auf einen Blick sieht, ne? Da muss niemand irgendwie lange was durchlesen oder so. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass ich da jetzt nicht mit einem Haufen Argumente komme. Es ist natürlich zugespitzt, so. Das ist natürlich da jetzt immer mit inbegriffen. Aber durch den Humor hoffe ich, dass dann auch diese Zuspitzung auch als solch dann irgendwie gut erkannt wird. Und Humor arbeitet ja mit Übertreibung und Zuspitzung auch viel. Und das ist so den Leuten dann irgendwie gefällt.
Es ist ja auch, ich muss da jetzt nochmal an Silke Burmeester denken, die ja in der Folge, die wir mit ihr hatten vor einem Monat oder wann das war, auch mal gesagt hat, also Katja, deine Torten sind so toll, weil sie sind halt einfach die Wahrheit. Da mussten wir beide so lachen, weil du hattest mir auch mal erzählt, dass du ja auch öfter mal so Fanmails bekommst, wo Menschen nach der Datengrundlage deiner Torten fragen.
So, ja, immer wieder. Ja. Immer wieder. Heute schon wieder über LinkedIn. wo ich bitte die Datengrundlage habe von dieser einen Grafik, die ich gepostet habe. Ja.
Geil.
Nee, das ist so, das ist ganz witzig. Also ich habe festgestellt in dieser ganzen Beschäftigung mit Humor, es gibt Leute, die gar keine Antennen für Humor haben. Und das ist einfach so. Also das will ich jetzt auch gar nicht bewerten oder sowas. Es gibt tatsächlich wirklich humorlose Menschen. Und und die erkennen das halt auch gar nicht so, dass es lustig sein soll. Und haben da, ja, verstehen das überhaupt nicht. Und dann ist es halt so, dass diese Infografiken, ich persifliere die ja, Also das war ja auch mit das Konzept, ne, dass wir halt auch gesagt haben, hier, ich glaube, der Fokus hat eher angefangen damit früher, so dass du irgendwie so eine Art von Wissenschaftlichkeit vorgetäuscht hast durch so ein Kreisdiagramm. Und also ich kann dir sagen, also wenn man irgendwie auch nur einen Hauch von Wissenschaftlichkeit oder Wahrheit irgendwie in seine Informationsvermittlung irgendwie reinbringen will, dann bitte keine Tortendiagramme, ja. Und die haben aber trotzdem immer noch den Ruf, wirklich irgendwie seriös und wissenschaftlich zu sein. Und also diese Transferleistung, dass du siehst, okay, das ist jetzt hier irgendwie so ein Balken oder so ein Säulendiagramm oder ein Kreisdiagramm und es ist jetzt witzig und halt nicht ernsthaft, ja, das ist tatsächlich irgendwie anscheinend zumindest nicht von 100% der Bevölkerung da, ja.
Ja, ich glaube, also um nochmal an das anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, dass Humor ja auch ein wichtiges Tool ist, um so die Verhärtung von Fronten aufzulösen. Ich glaube, das Entscheidende ist ja da vielleicht auch, dass, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, deswegen die Frage an dich, ist es nicht so, dass jemand, der humorbefreit ist als Mensch, vielleicht auch gerade deswegen gar nicht so sehr die Chance hat, von sich selber mal ein bisschen Abstand zu nehmen? Denn, also ich finde, mal so selber aus sich rauszutreten und damit eben auch die eigene Verordnung in dieser Welt wahrzunehmen, ist ja eine ganz entscheidende Fähigkeit, um irgendwie kritikfähig zu sein, um irgendwie den eigenen Anteil zu entdecken und überhaupt, ja, diese Welt anders beurteilen zu können. Wenn man immer so völlig deckungsgleich mit sich selber ist, dann ist man weder witzig, kann man weder witzig sein, noch wirklich kritikfähig, oder?
Das ist eine gute, denke ich jetzt gerade drüber nach. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt persönlich zustimmen würde, weil ich glaube, es gibt auch wirklich ganz humorlose Menschen, die aber trotzdem Selbstreflexion betreiben können. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele, ja, zumindest scheinbar lustige Leute, die überhaupt gar keinen Sinn für Selbstironie oder sowas haben, die überhaupt nicht selbst reflektieren, weil ich glaube, Humor kann auch, oder in Deutschland ist es halt auch ganz oft so ein, hat es so eine abwertende Komponente. Es geht immer über andere. Mm. Nee, ich glaube, Leute mit Humor sind nicht unbedingt die besseren Menschen. Ich glaube, sie sind die kreativeren Menschen, aber nicht unbedingt die besseren.
Ja, ja, okay. Food for thought.
Aber, Gunnar, ja, kann sein, dass ich damit total falsch liege.
Ja, ich habe mich jetzt auch schon tatsächlich von dir so ein bisschen überzeugen lassen, weil du hast natürlich recht, da ist natürlich was dran. Also es gibt witzige, obwohl, ja, ich muss da auch nochmal drüber nachdenken. Muss mal sammeln, so, was sind denn lustige Menschen? Und sind die wirklich nicht, sind die zum Teil vielleicht nicht die besseren Menschen? I don't know.
Ich glaube, was eher so wichtig ist für so eine, vielleicht so ein bisschen Abstand oder Selbstreflexion ist, glaube ich, irgendwie ein halbwegs okayes Selbstbewusstsein. Ich glaube, die Menschen, weißt du, die können das eher.
Ja, vermutlich ist es, stimmt. Aber du hast gerade über die Deutschen machen gerne abwertende Witze gesprochen. Wen findest du denn eigentlich lustig? Gibt es andere Deutsche überhaupt, die du lustig findest? Hast du so LieblingskomikerInnen, Comedians, irgendwie sowas?
Ja, das werde ich auch oft gefragt. Und dann ist mir immer ein bisschen peinlich, weil ich mich überhaupt nicht auskenne, so in dieser ganzen, sagen wir mal, Comedy-Szene in Deutschland. Mhm. Ich fahre ja immer gerne im August zum Fringe-Festival nach Schottland. Und das ist sozusagen diese englischsprachige Stand-Up-Szene, die sich da trifft. Und da gucke ich unheimlich gerne zu. Also so britischen Humor liebe ich total. Aber wen ich wirklich witzig finde, ohne dass ich, und zwar immer, wenn ich ihn sehe, aber ich verfolge ihn nicht. Ich bin jetzt gar kein Fan, weil ich höre auch nicht seinen Podcast. Ich habe seine Show nicht gesehen. Aber ich wirklich immer witzig finde, ist Kurt Krömer. Was ist vielleicht so meine Berliner Sympathie auch für diesen Dialekt. Mhm. Den finde ich lustig.
Okay.
Mann.
Ja.
Selten.
Katja, das können wir noch schneiden hinterher.
Müsste ich länger drüber nachdenken. Aber mir fallen jetzt irgendwie eher viele englischsprachige Frauen ein. Und die aber niemandem irgendwas sagen. Also irgendwie, ja, keine großen Stars. Nee, aber wenn ich in Schottland bin, also diese Comedy-Shows, die ich mir angucke, sind doch immer von Frauen.
Ja, ich finde auch, also ich meine, das ist ja auch, also ich finde, das ist für mich auf jeden Fall eher auch eine Dialektsache. Also ich finde Schottisch einfach auch so geil. Da, wenn sich da eine ausgewachsene Frau hinstellt und Schottisch redet, dann bin ich eh eingekauft, sozusagen.
Das stimmt, aber da beim Fringe kommen die auch aus den Staaten und aus Australien und so. Das ist ja ein mega Ding. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich das größte Stand-Up-Festival der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist ja überhaupt nicht regional begrenzt. Also wer Englisch spricht und versteht, ich liebe ja zum Beispiel den englischen Comedy-Podcast The Guilty Feminist. Den finde ich sehr, sehr lustig. Also da treten ja auch immer viele lustige Frauen auf. Das könnte ich jetzt vielleicht mal noch so sagen.
Und Katja, jetzt habe ich noch eine Frage zu Merch. Wir haben, also dein neues Buch kommt raus, aber was ich, worüber ich mich sehr freue, was ich auch gerne im Regal stehen habe, aber ich hätte auch gerne deine Torten so zum Aushändigen. So Tortenquartetts, Tortensticker, weil oftmals, also gerade wenn es so um Diskussionen, was Gleichberechtigung angeht, da haben wir auch schon öfter hier drüber gesprochen, aber ich rede nicht mehr mit Männern über dieses Thema. Kategorisch nicht. Und aber manchmal denke ich mir, wenn ich denen einfach so eine Torte in die Hand drücken könnte, dann hätte ich aber, ohne etwas sagen zu müssen, zugleich auch schon ganz viel losgeworden. Das finde ich sehr praktisch. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee überhaupt, dass du so so eine Handreichung für Frauen, die nicht mal mit Männern reden, machst.
Du bist ja auch wieder radikal. Hast du schon wieder PMS, Gunda? Ich rede nicht mehr mit Männern.
Ich bin frisch in der Lutealphase, also insofern.
Ja, Merch. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, weißt du, auch so Bürotassen oder so. Die Sache ist halt, ich müsste mich drum kümmern und dann ist es halt irgendwie viel Arbeit. Man verdient da irgendwie auch kein Geld. Es wäre irgendwie so ein bisschen, es ist eher so, wenn es mir jemand machen würde, bitteschön. Aber ich habe tatsächlich irgendwie dann auch noch nie so richtig irgendwie genug Zeit gehabt, um das irgendwie zu entwickeln. Aber ich habe auch mal gedacht, das wäre natürlich total lustig, gerade so Bürotassen, wenn man jetzt heutzutage überhaupt noch in Büros geht, wäre natürlich ganz witzig mit diesem ganzen, Frauen-Männer-Arbeitsding-Thematik oder so. Du bist auch unsere Merch-Frau. Gunda hat ja hier schon irgendwie Sticker für unseren Podcast machen lassen und Taschen und so. Da bin ich leider nicht so gut darin.
Ja, ich fände, was ich auch gut fände, wären so Zoom-Hintergründe von dir.
Kannst du die selber machen? Du kannst dir auch so aus, du kannst dir das Buch, also du kannst jetzt da auch daraus basteln.
Ja.
Du kannst diese Seiten ausschneiden und dann so an so Holzstäbchen kleben wie so kleine Fahnen, weißt du? Und dann kannst du einfach immer mit dieser Fahne vor dem Gesicht des Mannes winken. Das könntest du machen zum Beispiel. Das ist ein Bastelbuch auch.
Ja. Sehr schön. Hast du eigentlich schon, das Buch ist, wir nehmen ja jetzt ein paar Tage vor Veröffentlichung auf, also genau einen Tag nach deinem Book Birthday. Hast du schon viel Feedback bekommen von LeserInnen?
Ja, also gestern ist es ja, also heute, wir nehmen es auf am 26., gestern am 25. ist das Buch ja offiziell im Handel erschienen, aber es gab schon die eine oder andere Buchhandlung, die das ein paar Tage früher ausgeliefert hat. Und so gesehen sehe ich jetzt schon seit ein paar Tagen in den sozialen Medien Bilder meines Buches und war total aufgeregt, weil ich habe es nämlich gestern erst das erste Mal in der Hand gehabt. Es hat irgendwie, das Paket mit den Belegexemplaren lag irgendwie die ganze Zeit beim Nachbarn, ich wusste das nicht. Habe ich heute erst abgeholt. Und gestern hatte ich das auch im Buchladen gesehen, das war total aufregend. Und ich habe wahnsinnig nettes Feedback bekommen. Also es ist schon, das ist, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass diese Grafiken echt beliebt sind im Internet. Und merke das halt auch, ich bin da ja auch vertreten, LinkedIn, Instagram und Twitter natürlich. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen und so viele Fotos in Stories und so. Und ich denke, es ist so nett, das freut mich.
Ja. Oh, wie schön. Katja, ich würde jetzt gegen Ende nochmal eine etwas übergreifende Frage stellen, denn wir haben ja am Anfang davon gesprochen, du bist Kolumnistin in Die Zeit, also einer der wichtigsten, größten überregionalen Zeitungen Deutschlands und bist damit aber, gehörst zu den Einhörnern, denn nur 9 von 44 Kolumnen, die in überregionalen Medien erscheinen, werden von Frauen geschrieben. Wir schreiben immer noch das Jahr 2023. Das ist natürlich relativ bitter. Wie ändern wir das?
Da müssen sich vorne einfach ein bisschen mehr anstrengen.
Ja.
Nicht immer nur jammern. Ja, nee, das ist krass, ne?
Ja, also es ist...
Also...
Ja, man weiß gar nicht, was man sagen soll, weil es einfach nur so, ja, please, so bitter ist. Zumal einem ja auch so aus dem Stand so ein paar Kandidaten einfallen, wo man sich wirklich noch fragt oder wo man auch so schon so Geschichten aus dem Maschinenraum der einzelnen überregionalen Medien gehört hat, dass es da halt Leute gibt, die, ja, also gerade so altgediente Männer, die ihre Kolumnen irgendwie so halbgar als Sprachnachricht irgendeiner Referentin diktieren und das Ganze muss dann irgendwie von mehreren Leuten zusammengezimmert werden und wird dann irgendwie als die große Kolumne des großen XY noch verkauft. Also,
ach, wirklich?
Ja.
Oh, das musst du mir gleich nochmal in der Folge Namen nennen. Oh.
Ach, da habe ich noch so viele schöne Schoten, die ich da noch misst. Also das wäre, die Namen erfahrt ihr in der nächsten exklusiven Folge.
Genau, wir machen jetzt, statt Benjamin von Stuckrad-Barre, machen wir hier die Fix und 40 Medien, den Medien-Podcast. Ja.
Genau. Ja, also will sagen, es gibt ja einfach wirklich, wo man sich echt fragt, warum hat diese Pappnase jetzt eigentlich noch eine Kolumne? Was hat dieser Mensch zu sagen? Genau genommen nichts. Und warum wird nicht auch nach ganz gezielt nach mehr Frauen gesucht? Aber ja, da bist du allein auf weiter Flur. Gut, dass du da bist, aber wir brauchen mehr Katjas.
Also ich glaube ja, dass Kolumnen ja ganz oft auch durch ihre Länge der Existenz leben. Weißt du, wenn du eine Kolumne seit 20, das ist halt so eine Gewohnheit, ne? Wenn du so eine Kolumne schon seit 20 Jahren liest, dann hörst du damit auch nicht auf, auch wenn er dann anfängt, nur noch über belangloses Zeug zu schreiben, weil das wie so ein Ritual ist, ne? Mhm. Und deswegen sage ich jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt Männer absägen, aber auf jeden Fall mehr Frauen reinholen, weil Kolumnen natürlich irgendwie ein wichtiger Bestandteil sind bei der Meinungsbildung. Und wenn wir da 9 Frauen haben und 35 Männer, wenn ich richtig gezählt habe, bei 44 Kolumnen, dann ist es natürlich ein totales Ungleichgewicht. Und da müssen wir halt auch wirklich anfangen, das vielleicht auch nochmal öfter zu thematisieren. Also ich glaube generell so diese Bewegung Frauenzellen, weißt du, das gibt's ja auch glaube ich, so ein Hashtag auf Twitter, der ist total wichtig, dass wir sagen, dass wir wirklich anfangen und sagen, hier, warum ist es so, warum gibt es irgendwie so viel mehr Männer in überregionalen Medien als Kolumnisten und nicht Frauen. Und ich ehrlich gesagt, aber ja, im politischen Humor ist es ja auch so, ne? Also da würde ich ja so meine Kolumne auch dazu zählen. Und wenn du dir mal so anguckst, wer politischen Humor macht, Typen, 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 Typen. Mhm. Also auch im Fernsehen, ne? Das ist ja so männerdominiert. Und ich muss aber sagen, ich finde das ganz persönlich richtig super, denn wir haben jetzt so einen männerdominierten politischen Humor, wo wir dann irgendwie über Jahre, ich weiß nicht, da erinnerst du dich bestimmt, irgendwie mindestens 10 Männer hatten, deren, weiß ich nicht, politischen Pointen darin bestanden, dass sie so Angela Merkel-Perücken auf hatten und die Raute gemacht haben. Und ich bin aber als eine der wenigen Frauen, die so politischen Humor machen, einfach in der glücklichen Lage, dass diese Typen mir halt diese ganzen guten Pointen da lassen, weil die sich halt noch nie irgendwie über Quotenmänner oder über ja Geschlechterungerechtigkeiten so richtig Gedanken gemacht haben aus Frauensicht oder Vereinbarkeit oder sowas, ja. Und deswegen konnte ich diese ganzen low-hanging fruits einsammeln und meine ganzen Witze daraus machen. Also hätte es da viel mehr Frauen im politischen Humor gegeben, dann wären die ganzen Witze ja bestimmt alle schon gemacht worden.
Stimmt, stimmt. Das ist ein schönes Bild.
Also ich bin eine persönliche Profiteurin.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich.
Aber das ist eigentlich ja auch ein gutes Thema hier für unseren Podcast, weil du hast es ja eben gesagt, wenn ich so zurückdenke an dieses, also früher gab es ja noch Kabarett, politisches Kabarett, so im Fernsehen, so in den dritten Programmen, da liefen so im WDR so Kandidaten wie Jürgen Becker und den anderen Namen habe ich schon vergessen halt umher, denen halt so der Raum gegeben wurde, irgendwann freitagsabends um 10 oder sonntagsabends um 10 vor so einem vollen Wartesaal da eine Stunde vor sich hin zu monologisieren. und sich ja über dies und das lustig zu machen oder so Sachen wie Scheibenwischer, wo ja auch nur Männer da standen und die Welt erklären. Und das ist ja so unsere Sozialisation. Da ist taucht ja wirklich auch keine Frau auf. Also Frauen sind nicht komisch, aber über Politik reden und komisch sein geht halt erst recht nicht.
Also, nee, das muss schon der Mann machen. Auf jeden Fall. Nee, und genau, das ist total traurig. Und da ist halt wirklich auch diese ganzen Frauenthemen und ja, sind da total unterbesetzt. Ich tue, was ich kann, aber ich hoffe, dass ich halt jetzt noch viel mehr Konkurrenz bekomme. Und es läuft ja auch ein bisschen an. Also da sind noch einige dicke Bretter zu bohren, aber ich glaube, dass es da ein bisschen Bedarf gibt. Das ist schon erkannt worden. Und trotzdem, aber es ist halt wirklich auch überall, ne? Also auch bei Podcasts und Humor und ja, Kolumnen und so. Es ist halt wirklich eine absolute Männerübermacht. Und Gunnar, aber wir tun, was wir können, oder? Wir arbeiten daran.
Ja.
Dass es besser wird.
Wir stellen uns hier alle 10 Tage in den Wind.
Ja.
Und tun, was wir können. Das stimmt.
Hilft ja nichts, genau.
Deswegen. Aber an dich jetzt noch als Abschlussfrage, weil Ü40 ist ja auch so unser Thema, auch ein sehr beliebtes Thema, wo man Frauen gerne zuhört. Wie sähe denn die Torte der Wahrheit zu Frauen Ü40 aus?
Ich hasse sowas. Ganz schlimm. Das wird mir auch in jedem Interview wird immer so, wie sähe denn so eine, sagen Sie mal ganz spontan und ja. So.
Ich muss mal wissen, wie witzig sind sie wirklich? Bringen sie mich doch jetzt mal zum Lachen. So.
Genau. Ja, nee, das kann ich leider nicht. Vor allem nicht so verkatert, wie ich heute bin. Vor den ganzen Tag gearbeitet und jetzt noch eine lustige. Ja, das ist ja tatsächlich, glauben ganz viele, also du nicht, ja, Anwesende mal ausgenommen, aber dass ich halt irgendwie immer so schnelle Gedankenblitze habe oder dass diese Einfälle ich mir also aus dem Ärmel schüttel. Die bittere Wahrheit ist, dass ich halt für diese Kolumne echt hart arbeite. Dann kommt immer nur so ein kleines Kreisdiagramm raus. Aber es ist wirklich eine totale Nachdenkarbeit. Ich kann es irgendwie auch schlecht beschreiben. Es ist wahrscheinlich so eine Art assoziatives, kreatives Denken, was ich da mache über sehr lange Zeit. Das heißt, so spontan passiert da bei mir gar nichts. Also ich bin keine Torte unter irgendwie mindestens eine halbe Stunde bis Stunde nachdenken. Also kann ich dir nicht sagen. Ich habe aber irgendwie eine Torte, die ist auch im Buch, im Neuen. Und zwar sind es so Säulendiagramme. Und der Titel ist Wahrscheinlichkeit, dass Frauen über 30 werden. Und dann ist halt ein großer Balken irgendwie Mittelalter, ein bisschen kleinerer Steinzeit und ein sehr kleiner im deutschen Fernsehen. Also da geht es ja auch so ein bisschen um die Sichtbarkeit von Frauen um 30. Also spontan kann ich dir nichts sagen, aber ich kann sagen, im Buch, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, was seit dem 25.04. im Handel ist, gibt es auch eine, ja, zumindest Ü30-Frauentorte.
Yay, jetzt sind wir im Full-On-Werbeblock angekommen. Mich freut das sehr.
Komme ich zum Schluss nochmal um die Ecke, ja.
Ihr Lieben, Buch ist draußen und es gibt neben dem Buch, ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt, mail@fixund40.de. In 10 Tagen nachdem die Folge hier veröffentlicht wurde, wird gelost. Und es gibt ja auch eine Buch-Release-Lesung, habe ich gehört, Katja.
Ja, das müssen wir unbedingt noch sagen, denn am 14. Juni im Berliner Pfefferberg-Theater ist Buchpremiere, also ist noch ein bisschen hin. Und ich werde da eine Special-Gästin auf der Bühne haben. Sollen wir es schon verraten, Gunda?
Also, wenn ihr da seid, werdet ihr auf jeden Fall auf eine eurer 2 Lieblingspodcasterinnen stoßen.
Genau, die vorderen Reihen sind alle schon ausverkauft, aber ich bin groß, also wer hinten sitzt, kann mich auch sehen. Tickets gibt's im Internet. Ich weiß nämlich noch nicht, wie das jetzt so Gästeliste-mäßig aussieht, ob wir da irgendwie dann auch, wenn die Buchpremiere dann ein bisschen näher gerückt ist, ob wir da noch Gästeliste-Plätze verlosen können. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, deswegen kauft euch jetzt lieber ein Ticket, wenn ihr uns, jetzt habe ich jetzt doch was gespoilert, sehen möchtet. Bei der Buchpremiere, da gibt's natürlich eine Tortenshow und da wird noch ein bisschen drüber gesprochen und ich freue mich schon drauf. Es wird ein bestimmt netter Abend.
Ja. Das wird super. Also kommt vorbei, wenn ihr könnt und mögt. Und wenn da noch was zu verlosen ist, dann machen wir das einfach über Instagram, würde ich sagen. Also auch da watch the space. Und ansonsten Steady-Abo soll ich noch mal ans Herz gelegt. Unser Instagram-Account fixen40.podcast. Und danke fürs Zuhören. Danke dir, Katja, fürs Auskunftstehen und über deine tolle Arbeit reden.
Vielen Dank für diese ganzen tollen Fragen. Das ist ein super Interview gewesen. Sowas hätte ich gerne immer. Ach so, sollen wir auch noch die groß verkünden, wo wir außerdem noch sein werden?
Ja.
Vielleicht nur mal so eine ganz kleine Ankündigung, aber wir werden es euch auch noch mal genauer sagen. Und zwar Fix und 40 Goes Republika. Da werden wir eine Session haben. Yay.
Yay. Das Ganze wird noch stattfinden vor Katjas Buchpremiere. Also ihr könnt uns live im Juni oft erleben in Berlin.
Ja, genau. Da nehmen wir allen Männern die Bühne weg.
Yes. Ich werde extra noch viele Torten essen bis dahin, damit ich möglichst viel Platz wegnehme.
Super, freuen wir uns, einiges los. Danke fürs Zuhören, danke fürs Fragen, liebe Lieblingspodcasterin Gunnar Windmüller, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren, und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.